Sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einen Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.verti.de/wohnmobil.
Verti. Genau deine Versicherung.
Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin hier und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der wir uns mit unseren persönlichen Anfängen oder unserem persönlichen Einstieg ins Outdoor-Dasein befassen. Denn die wenigsten von uns werden ja mit Funktionsjacke und Rucksack auf dem Rücken und Zelt im Gepäck geboren. Und genau. Da wollen wir uns heute drüber unterhalten, wie es eigentlich dazu kam. Und wir, das sind in diesem Fall mein Outdoor-Online-Kollege Ralf Bücheler. Hi Ralf.
Hallo Katharina.
Chefredakteur Alex Krapp. Hi Alex.
Hallo.
Und aus der Grafik ist heute auch Elke Zepezauer dabei. Hallo Elke.
Hallo.
Genau, wir haben gar nicht festgelegt, wer jetzt wie anfängt. Deswegen stelle ich einfach mal die Frage in die Runde, wie ging es bei euch los? Was war euer erster richtiger Schritt in Richtung Outdoor-Leben, Outdoor-Welt?
Also ich finde, wenn man da zurückblickt, muss man ganz weit zurückgehen eigentlich. Man hat mir das schon als Kind irgendwie die ersten Erlebnisse im Wald. Hier um Stuttgart rum gibt es ja viele Hügel und Wälder. Da sind die Eltern mit uns natürlich früher auch viel gewandert und viel direkt in die Wälder gelaufen, und wenn die Eltern da mal einkehren waren, dann hat man sich da stundenlang im Wald aufgehalten, hat dann da schon so ein paar erste, sagen wir mal, Bushcraft-Erlebnisse gehabt, hat sich kleine Hütten gebaut aus Holz. Aber natürlich das richtige Outdoor-Leben begann dann erst später, denk mal, so nach der Pubertät in der Schule. Da haben wir dann schon die ersten Fahrradtouren und so geplant mit den Kumpels. Da habe ich damals mir, das weiß ich noch, von meinem ersten Ersparten sozusagen eigentlich für 800 Mark damals mal noch ein Trekkingrad gekauft von Scott. Das war ziemlich schwerer Hobel. Und der hatte aber einen Gepäckträger hinten drauf, und den habe ich dann so ein bisschen noch, ja, was heißt aufgemotzt, aber da habe ich einfach dann vorne auch noch einen Gepäckträger drauf gemacht und mir recht günstige Fahrradtaschen gekauft, ein Zelt, eine Schaumstoffmatte und einen Schlafsack. Da hat man natürlich damals noch nicht so auf die High-End Produkte geachtet, sondern man hat einfach das genommen, was es dann im Sportfachhandel oder im Supermarkt oder irgendwo gab. Mhm. Und dann ist man einfach mit den Kumpels mal losgefahren von Stuttgart aus, irgendwie Richtung Schwäbische Alb, oder später dann, wenn es ein bisschen längere Touren waren, dann auch mal zum Bodensee runter und hat dann einfach dann am Bodensee-Wochenende gecampt. Ja, so, das waren so meine Einstiege, würde ich sagen, ganz früh.
Klingt, als wäre tatsächlich das Fahrrad so der richtige Einstieg dann gewesen bei dir.
Ja, wie gesagt, früher sind wir natürlich auch mit den Eltern gewandert und mitgelaufen, aber ja, das Fahrrad war dann schon eher so aus eigenem Antrieb der Einstieg, würde ich sagen. Ja,
ja. Ich würde auch sagen, so jetzt so leicht rumkrittelnd hier als Host, ja, mit den Eltern mitlaufen, schön und gut, aber das ist ja jetzt vielleicht so mehr so, ja, weil man es muss oder keine andere Wahl hat.
Oh, weil es freiwillig.
Ja, genau.
Ach, wir waren da damals gerne dabei und wollten das auch freiwillig machen, keine Frage, klar.
Ja, gut. Ja, das ist gut, dass der Ralf so angefangen hat. Ich meine, so, wenn man am Dorf groß geworden ist, wie ich so irgendwie in den 70ern, da war ja quasi irgendwie so die ganze Kindheit eine einzige Outdoor-Tour. Nicht immer freiwillig, weil die Mutter dann irgendwann so gesagt hat, so, jetzt raus mit euch. Und dann war man ja schon irgendwie draußen.
Richtig. Oder auch, ich fahre dich nicht zu deiner Freundin Tina. Du nimmst das Fahrrad und ja, du fährst auch im Dunkeln wieder zurück. Ja, aber sorry, Alex, du wolltest gerade. Ja,
genau, so, also das sind natürlich auch, ja, okay, jetzt sind wir im Dunkeln zurückfahren, ist natürlich auch ein ganz anderes Kapitel, aber mit dem Fahrrad. Wo ich mich jetzt so direkt als Outdoor-Tour dran erinnere, ist bei mir wirklich irgendwie in Erinnerung geblieben, eine Kanu-Tour, wenn man es dann so nennen will. Das war, glaube ich, in der 5. Klasse. Und da habe ich mit meinen beiden besten Freunden damals, wollten wir ja eine Kanu-Tour machen. Und dann hat der eine Freund irgendwie so sein Erspartes zusammengekratzt. Das waren damals so 150 Mark und ist dann irgendwie in den ansässigen Kaufhof gegangen und hat so ein Gummiboot gekauft. Das war dann schon nicht so eins mit wie so ein Donut, sondern schon so ein bisschen wie ein Kajak geformt. Also das war für uns schon echt für ihn zumindest eine Investition und für uns natürlich irgendwie ein tolles Boot. Wobei das jetzt ja mit 150 Mark damals jetzt auch nicht irgendwie entfernt davon war, jetzt irgendwie ein richtiges Kajak zu sein oder so, eher so ein Badespaß. Auf jeden Fall haben wir das Ding voll beladen. Irgendwann sind dann damals auf der Ruhr, also auf der Eifel, Ruhr ohne H, damals von Düren nach Jülich wollten wir fahren. Das sind so 17 Kilometer und das ist, wenn man sich das heute anguckt, eigentlich unlohnend, so als Kanutour. Das ist ein ziemlich begradigter Fluss auf der Strecke und der fließt auch so über mehrere Wehre, wo wir schon von einem Opa, da war dann unser Startpunkt, wo die Großeltern, also so sind wir eigentlich auch auf die Idee gekommen, die Großeltern hatten ein Haus mit Garten direkt an der Ruhr und wir waren da ein paar Mal und haben dann gesagt, boah, hier müssen wir doch eigentlich mal loslegen und nach Jülich fahren. Und das haben wir dann auch gemacht, sind schon vom Opa gewarnt worden, dass wir jetzt diese unfahrbaren Wehre nicht fahren sollen. Da stehen dann auch immer so unfahrbar und Totenkopf irgendwie Zeichen drauf oder davor, zumindest vor den Wehren, kennt man vielleicht. Und das haben wir dann auch schon nicht gemacht, was schon mal eine gute Idee war. Sind dann immer so, haben da immer umtragen irgendwie den ganzen Kram. Also ich glaube, wir hatten ziemlich viel Gepäck dabei und das Boot war jetzt auch mit drei. Ja, wie alt ist man dann in der 5. Klasse? Irgendwie 12 oder so?
11, 12
irgendwie auch eigentlich schon ziemlich so an den Rand beladen. Und dann, das hat dann irgendwie ganz gut geklappt eine Weile. Und dann vor Jülich wird die Ruhr dann halt vom begradigten Fluss zu so einem Fluss, der irgendwie durch so ein Auengebiet fließt. Und dann hat auch nur irgendwie 2, 3 Kurven gut gegangen und dann hat es uns in so einer Außenkurve ganz klassisch um einen Baum gewickelt mit dem neuen Boot. Und da war dann auch das Boot dann direkt, also der Ast lag so halb unter Wasser, das Boot hat sich da drum gewickelt irgendwie, wir sind irgendwie glücklich an Land gekommen, aber das Boot war dann um den Ast gewickelt und mitten in der Strömung und da war auch nichts zu machen. Also da kam man so nicht ran und man hätte auch nicht mit dem Wasserdruck damals irgendwie gegen den Wasserdruck dann das Boot da wieder rausbekommen. Das war halt so ein Luftboot, aus dem dann die Luft war und so. dann sind wir, wie man das dann so macht, irgendwie zum nächsten Bauernhof gegangen. Oder ich glaube, einer von uns ist zum nächsten Bauernhof gegangen, hat dann da den Bauern irgendwie alarmiert. Der ist dann mit dem Trecker und einer Säge hat uns dann geholfen, ist dann gekommen und hat uns das Boot dann da wieder freigeschnitten. Und das war dann, wir dachten, okay, das war's jetzt irgendwie, jetzt müssen wir den ganzen Kram irgendwie zur nächsten Bushaltestelle schleppen oder so. Aber das war dann irgendwie ein Wunder, das hat dann doch noch irgendwo funktioniert, dass die Luft gehalten hat, als wir es wieder aufgepumpt hatten. Und dann sind wir so mit lediertem Deck irgendwie noch Stunden später dann irgendwie in Jülich eingelaufen und sind dann mit dem Bus wieder zurückgefahren. Das war dann ein ziemlich ereignisreicher Tag, der mir so in Erinnerung geblieben ist.
Beim Paddeln bist du dann aber ja geblieben, oder?
Ja, auf jeden Fall war es wohl nicht abschreckend genug. Ich bin
System beim Paddeln geblieben.
Ich bin irgendwie ein halbes Jahr später oder so in den Kanuverein gegangen. Ich glaube aber gar nicht, dass das miteinander unmittelbar zu tun hatte. Irgendwie, das war vor Ort dann Kanuverein, den ich aber dann irgendwie aus, glaube ich, aus ganz anderen Gründen irgendwie besucht habe.
Mhm. Nicht, weil du gesagt hast, also, so, jetzt will ich wissen, wie es richtig geht, sondern, ja.
Nee, das wäre jetzt irgendwie eine gute Geschichte oder irgendwie so ein Erweckungserlebnis, aber das war, glaube ich, nicht so, nee.
Ja. Elke, wie ging es bei dir los? Ich glaube, auf zwei Rädern, oder?
Genau, auch auf zwei Rädern. Ich finde es war lustig, die Redakteure haben alle schon zu früh angefangen. Also ich war die totale Leseratte und habe dann nach dem Abi mir ein Fahrrad gekauft, war da ganz stolz drauf und bin dann mit einem Freund eben mit dem Dreigangrad durch die Provence gedüst. Das hatten wir uns so nach dem Abi als Abenteuer so ausgesucht. Also war für uns Abenteuer. Und wie das halt damals so war, ist ja auch schon ein Weilchen her, sind wir null vorbereitet gewesen. Also sind dann mit Minimalausrüstung und diesen beiden Fahrrädern im Gepäck nach Montpellier mit der Bahn gefahren und dort einfach losgefahren. Und dann waren wir zuerst mal ziemlich überrascht, wie bucklig die Provence ist. Hat man überhaupt mit gerechnet. Und sind dann aber eigentlich so ganz tapfer, finde ich, durch die Alpil gedüst und sogar die Art der Schlucht haben wir mit dem Fahrrad gemacht. Also wie gesagt, es waren echt zwei Gurken. Und ich habe noch so Schilder in Erinnerung, wo 15% Steigung drauf stand. Und vor allem in der Art der Schlucht sind die Motorradfahrer an uns vorbeigefahren, haben immer so einen Daumen hochgehalten, weil sie das echt beeindruckend fanden. Ja, und das hat aber auch echt Spaß gemacht. Also wir sind da wirklich kreuz und quer drauf losgefahren, abends immer auf dem Campingplatz. Da war die wichtige Maßgabe unter 3 Sterne, weil die schöner gelegen und kleiner waren und vor allem keine Campingmobile dahin kamen. Und wir fanden das eigentlich dann ziemlich genial. Also das war toll. Genau. Wollt ihr wissen, wie es aufgehört hat? Also nach 2 Wochen?
Ja, ich will vorher noch wissen, ihr seid mit so 3-Gang-Fahrrädern 15% Steigung hoch, dann wart ihr aber gut drauf, glaube ich, wenn ihr da nicht geschoben habt, als die Motorradfahrer an euch vorbeigefahren sind.
Also ich gebe zu, ich habe schon öfter mal geschoben. Mein Freund hat aber tatsächlich, der hat es echt durchgezogen, der war total ehrgeizig. Und ich musste ab und zu absteigen, habe es aber auch immer besser dann hingekriegt. Und am Ende von dem Urlaub hatten wir auch echt Mordsfahrten. Also so ein ziemlich intensives Training.
Das schreckt mich immer so ab vom Fahrradfahren. Aber ja, du wolltest sagen, wie es dann zu Ende ging, genau, nach 2 Wochen.
Genau, also wir hatten da unseren Spaß und nach 2 Wochen hat es dann aber höllisch angefangen zu regnen. Also es war dann nicht nur so, dass wir mit unserem Billig-Equipment direkt echt patschnass waren, sondern dass auch die Straßen nicht mehr passierbar waren. Und später habe ich dann in den Nachrichten gehört, dass das die schlimmsten Regenfälle eben in Südfrankreich seit 50 Jahren waren. Das glaube ich auch gern. Naja, und das war dann natürlich ein etwas weniger entspanntes Ende. Also wir konnten dann auch echt nicht mehr weiter, haben bei Regen das Zelt aufgeschlagen. Also so ein Mini-Zelt, wo man wirklich nur drin liegen konnte zum Schlafen. Da haben wir 2 Tage bei strömendem Regen ausgeharrt, bis der Hunger uns rausgetrieben hat.
Oh Gott.
Dann sind wir bei Regen im Nachbarort gefahren, um was zu essen zu besorgen. Haben uns wieder in unser Zelt gelegt und da gegessen. Und dann irgendwann wurde es zu viel. Und zwar, als dann die Schnecken anfingen, am Zelt hochzukriechen. Und ich habe ja eine Schneckenphobie, da habe ich dann aufgegeben. Und dann haben wir das Zelt stehen lassen. Konnten wir ja nicht abbauen bei strömendem Regen. Und sind in eine Pension in den Nachbarort gegangen. Das war die schönste heiße Dusche und das schönste warme Bett. Seit langem. Genau, wir mussten den Urlaub auch abbrechen. Also es hat einfach immer aufgehört zu regnen, haben dann das Zelt abgebaut, die Sachen eingepackt, sind zurückgefahren. Und als ich zu Hause meine Satteltaschen ausgepackt habe, waren meine Birkenstockschuhe schimmelig. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und ich mache nach wie vor sehr gerne Radtouren.
Ja, da kann ich noch eine ähnliche Anekdote zum Fahrradfahren beisteuern. Wir hatten da aber das andere Extrem, und zwar extreme Hitze. Ich war mal mit meinem besten Freund, das war auch so eine Abi-Zeit, eben auch so, da waren wir mal das erste Mal ohne Eltern im Urlaub, und zwar auf Kos, auf einer griechischen Insel. Wir waren im Süden, in einem Hotel, und wir wollten auch mal nach Kos Stadt, das ist irgendwie im Nordosten. Und dann haben wir uns natürlich, jung wie wir waren, und sportlich, wie wir waren, wollten wir natürlich da nicht einfach mit dem Bus hinfahren, sondern wir haben gedacht, wir leihen uns jetzt mal Mountainbikes aus und fahren dahin. Ja, bei Mountainbikes gab es damals aber noch nicht so richtig, beziehungsweise gab es schon, aber gab es natürlich im Verleih nicht so richtig. Das waren dann irgendwelche klapprigen Herrenfahrräder, die wir uns dann ausgeliehen hatten. Und mit denen sind wir dann tatsächlich, wollten wir dann abends eigentlich da zu einer zur Disco oder an den Strandmeile da mit dem Fahrrad hinfahren und dann wieder zurückfahren. Das waren vielleicht, keine Ahnung, nicht so viele Kilometer, aber es ging schon auch über Hügel und Berge drüber. Und dann sind wir losgefahren, voll enthusiastisch natürlich, haben natürlich auch nicht groß bedacht, dass man da vielleicht was zum Trinken mitnehmen sollte und vielleicht auch irgendwie Klamotten, die irgendwie, ja, wir waren halt ganz in kurzen Unterhemden und in Badeshorts unterwegs sozusagen. Und dann sind wir dann losgefahren und lief alles ganz gut. Das war schon anstrengend, ja, hoch und runter. Irgendwann war unser erstes Getränk halt weg und wir wollten irgendwie noch was kaufen. Sind wir an der Tankstelle angehalten und haben uns was zum Trinken geholt, ausgetrunken, weitergefahren. Uns schon gefreut, sind nur noch 5 Kilometer bis nach Großstadt und dann bis zur Party sozusagen. Dann hat mein Kumpel bemerkt, ah, mein Geldbeutel fehlt. Okay, cool. Dann wieder 10 Kilometer zurückgefahren zur Tankstelle, in der Hoffnung, dass der Geldbeutel noch irgendwo aufgetaucht ist. Ja, wir hatten dann Glück, der Geldbeutel war da, aber das waren halt nochmal dann 20 Kilometer extra insgesamt oder was weiß ich, so einen Dreh rum. Und sind aber dann halt trotzdem noch nach Großstadt gefahren. Und das Ende vom Lied war, wir hatten natürlich, weil wir so viel geradet waren und das war natürlich brütend heiß dann teilweise tagsüber, waren wir natürlich total fertig, als wir dann wieder dort ankamen und haben dann natürlich keine Party mehr gemacht dort, sondern sind einfach nur an den Strand gefahren und haben uns dann dort in diese Strandliegen gelegt und haben dort gepennt. Und sind am nächsten Tag dann wieder zurückgefahren. Das war dann aber war richtig cool. War eigentlich auch so ein abschreckend, ja, was heißt abschreckend, aber es war echt auch ein cooles Outdoor-Erlebnis sozusagen, aber natürlich völlig irgendwie ohne nachzudenken groß. So, das wird man heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Handys gab es ja damals auch noch nicht so richtig.
Ja. Das ist so, jetzt die Rubrik so jugendlicher Leichtsinn, ne?
Ja, ne?
Ja.
Aha. Da hätte ich auch noch Material.
Schieß los.
Das ist dann zwar jetzt nicht irgendwie die allererste Outdoor-Tour und auch nicht irgendwie meine erste Korsika-Tour, aber nachdem ich irgendwie so einmal irgendwie mit 16 über Korsika irgendwie gewandert war, war ich dann irgendwie sozusagen irgendwie Korsika-Experte bei uns auf der Schule. Und wir haben dann irgendwie nach dem Abi sind wir mit 4 Jungs dann auch nochmal zum GR20 dann auf Korsika gefahren. Also die Umstände, wie wir da mit dem Passat-Kombi und ohne Stoßdämpfer hingekommen sind, erspare ich euch jetzt. Das ist nochmal eine Geschichte für sich. Aber jedenfalls waren wir dann irgendwann glücklich in Calvi, wo man dann da in die Berge reinfährt, irgendwie zur ersten Etappe. Und wir mussten ja noch das Auto umsetzen. Und dann haben wir, wie man das so macht, halt das ganze Gepäck irgendwie in Calvi an den Strand gesetzt. Irgendwie 2 Jungs neben das Gepäck und Freund von mir, dem das Auto gehört und ich, weil ich Ortskenntnisse besaß, sind dann losgefahren in den Süden, wo wir zufällig irgendeine Oma von einer Schulkollegin kannten, wo wir das Auto haben parken können. Und also wir sind dann, also das sind so mal locker, keine Ahnung, so 170 Kilometer würde ich jetzt schätzen, so durch die Berge. Und wir haben halt gesagt, gut, wir fahren da jetzt hin und stellen das Auto ab und trampen dann wieder zurück und sind dann ja abends wieder da. Und naja, wie das dann so ist, das hat sich dann so in die Länge gezogen, der Trip 170 Kilometer durch die Berge mit einem alten Passat ohne Stoßdämpfer. Und naja, wir sind dann auch irgendwann da angekommen und dann hat man da noch irgendwie einen Kaffee getrunken und so. Auf jeden Fall war es dann schon so 5 Uhr abends, als wir dann an der Straße standen, um wieder zurückzutrampen. Und was wir natürlich vergessen hatten, war, dass es irgendwann dunkel wird und auch kälter. Und wir standen da original in kurzer Hose und T-Shirt. Und dann sind wir zuerst mal irgendwie mitgenommen worden von so einem Lotsen, der irgendwie so von Hafen zu Hafen fuhr, um diese Fähren da rein zu lotsen. Und das war irgendwie so die erste Autofahrt meines Lebens, also immer noch. Also ich habe irgendwann gedacht, okay, der Typ ist irgendwie 50. Wenn der das jeden Tag macht, dann hat er bis dahin überlebt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass uns jetzt was passiert, ist dann auch irgendwie nicht mehr so groß. Also das war so mein Kalkül bei dieser Fahrt, wo es halt wirklich an dieser steilen Küstenstraße irgendwie ziemlich wild zur Sache ging und überholt irgendwie und der Bus von vorne und alles. Und naja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann nochmal mitgenommen worden und waren dann wirklich irgendwie, als es dunkel und kalt war, ziemlich im Gebirge drin. Und haben uns dann noch irgendwie Zeitungen in der Tankstelle gekauft, um uns darin einzuwickeln. Und wir haben dann immer abwechselnd eingewickelt in im Straßen, einer eingewickelt in eine Zeitung im Straßengraben gelegen, der noch so ein bisschen warm war von der Sonne, von den Steinen. Und der andere hat dann immer getrennt. Das hat so irgendwie 2-3 Stunden gedauert. Irgendwann, da war, kam auch echt wenig Verkehr vorbei. Und irgendwann kamen dann in so einer totalen Rostlaube zwei Militärpolizisten von der Fremdenlegion, die ja da auf Korsika stationiert ist. Und die waren eigentlich schon gut angeschäkert, würde ich sagen. Und die haben dann auch schon irgendwie so lustige Kriegslieder gesungen.
Auf Französisch
irgendwie so, wo ist die Erde, auf der ich sterben werde und so. Und haben die ja noch irgendwann mitten im, das weiß ich noch, in Calvi, sind die dann irgendwie rausgefahren in den Ort und nicht in Calvi, in Korte, also mitten in den Bergen, rausgefahren in den Ort rein. Und ich dachte, okay, das war's jetzt, die, keine Ahnung, überfallen uns jetzt oder irgendwas. Und dann sind die noch in so eine Kellerkneipe, wo es irgendwie Schnaps gab und so, und haben dann auch noch irgendwie mehrere Schnäpse getrunken. Es war alles extrem leichtsinnig, dass wir da überhaupt weitergefahren sind, aber waren so froh, weil die fuhren dann zufällig, also hatte sich rausgestellt, eigentlich genau dorthin, wo wir hin wollten. Beziehungsweise die haben uns dann noch sogar noch irgendwie 20 Kilometer weitergefahren, als sie nach Calvi und wollten, glaube ich, eigentlich nur nach Il Rus. Und so sind wir dann da irgendwann um 5 Uhr morgens, eigentlich wie durch ein Wunder, noch rechtzeitig zu unserer ersten GR20-Etappe aufgeschlagen.
Sehr gut. Und dann gleich gestartet, oder?
Und dann gleich gestartet und dann, ja, dann das war dann so eine Fehlerkette, die das sich dann wieder fortgesetzt hat. Das ist dann eine längere Geschichte, ja. Also auf jeden Fall von dieser Wanderung, wo wir dann zu 5 los, genau, es waren 4 Kumpels und ich, wo wir zu 5 losgestiefelt sind, das war dann so wie, auf jeden Fall ist dann da irgendwann, wir sind dann zu 2 angekommen nach 2 Wochen dann.
Ups, wo sind die anderen geblieben?
Ja, die sind abgestiegen, haben irgendwie sich zerstritten, einer hat irgendwie einen Fuß sich verstaucht gehabt, also es war eine weitere wilde Geschichte.
Aber das hat dich auch nicht davon abgehalten, Korsika-Fan zu werden und bleiben und überhaupt, oder so habe ich es in Erinnerung. Dass,
ja, nee, ich habe das Jahr später bin ich dann direkt mit meiner Freundin wieder los, weil dann kannte ich mich ja noch besser aus da. Und das hat auch besser geklappt, muss man sagen.
Ich finde es sehr lustig, Elke sagte vorhin, sie sei so spät dran gewesen, aber ehrlich gesagt, also überhaupt mit dem Start ins Outdoor-Leben, ich war noch später, also abgesehen davon, dass mich Ralf da vorhin mit seinen Geschichten vom Wandern und so tatsächlich dann auch irgendwie einmal kurz in die Kindheit zurückgebeamt hat, also gut, also so gesehen war ich dann schon ganz früh Outdoorerin mit, weiß nicht, Hütten bauen im Wald und was weiß ich, Reiten und sonst was, aber das würde ich jetzt mal nicht zählen, aber davon abgesehen war ich tatsächlich schon 23, als ich das erste Mal so richtig unterwegs war. Und das war, da hat meine Schwester ein Auslandssemester in Schweden gemacht, in Stockholm. Hatte schon vorher irgendwie, die hatte schon ein bisschen mehr so eine Outdoor-Affinität damals, hat mir vorher auch angekündigt, dass sie da mit mir wandern will und hat ein Zelt besorgt und dann habe ich sie im Sommer besucht und dann sind wir, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so 4 Etappen auf dem Sörmlandsläden gegangen. Das ist ein Weitwanderweg, da ganz in der Nähe von Stockholm, man kam doch bequem mit der Bahn hin. Und aus heutiger Perspektive würde ich das alles als unglaublich zahm bezeichnen. Aber damals fühlte sich das doch schon abenteuerlich an, halt einfach sowas, was man noch nie gemacht hatte. Ja, mit sich so erste Ausrüstung besorgen. Also was hatte ich denn? Auf jeden Fall Wanderschuhe und einen Rucksack. und auch dieses Gefühl beim Aufbruch, so, oh, wir gehen heute den ganzen Tag. Und ich weiß auch, wir hatten noch Nudeln vom Abendessen davor und haben dann Nudeln mit Zucker gegessen und fanden das auch total abgefahren. Aber gab ja viel Kohlenhydrate. Und dann war das aber schon eine echt schöne Erfahrung. Also das Wetter war überwiegend gut, nicht nur. Und obwohl man da so ziemlich zivilisationsnah wandert, ja, hatte man trotzdem so ein richtiges Wandergefühl, war im Wald, lange Passagen und musste ein bisschen nach Markierungen gucken. Natürlich hatten wir jetzt nicht sowas wie ein GPS-Gerät oder Handy mit Navi-Funktion oder so. Gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. Also keine Smartphones in dem Sinne. Ja. Nee, das war schon prima. Und oder auch zwischendurch da mal anhalten und den Kocher anmachen und sich Kaffee kochen. Das war irgendwie alles so, dass man danach dachte, ja, das könnte man wieder machen. Zelten im Regen gehört aber auch dazu. Das war dann nicht so toll. Aber ja.
Ja. Ich finde es eigentlich schade, dass man diese Erlebnisse nicht mehr, also je erfahrener man wird, desto weniger von diesen das erste Mal Erlebnissen hat man ja. Mhm. Das ist eigentlich schade, weil das so intensiv ist und das man kriegt es dann vielleicht mit, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die das erste Mal unterwegs sind oder ja mit seinen Kindern oder auch mit Freunden, die man mitnimmt, ne? Wenn man dann so daneben steht und denkt, ja genau, so ging es mir auch beim ersten Mal.
Mhm. Es gibt ja auch Möglichkeiten, noch neue Sachen auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel auch das erste Mal, 2017 war das glaube ich erst jetzt, mit Canyoning mal probiert. Habe ich auch vorher nur so gesehen, gehört. Was ist das eigentlich genau, dass man da irgendwie durch die Schlucht läuft, wusste ich schon irgendwie, aber was genau, keine Ahnung. Dass man da aber auch springen muss von irgendwie 7 Metern ins Wasser und in kleine Gumpen, das war mir noch nicht so bewusst. Aber
hast du die Outdoor nicht gelesen?
Das war sogar im Rahmen hier von Outdoor. Da haben wir dann Schatzlachklamm im Allgäu. Ja, haben wir dann eine Tour gemacht, geführt natürlich. Sollte man ja auch immer geführt machen. Und sie auch abseilen und das Ganze. Ja, aber es war cool, war eine richtig geile Erfahrung und das war dann auch mal wieder so ein Kick-off ins Abenteuer, ist einfach mal was Neues ausprobiert.
Ich meine, so ein Sprung ins kalte Wasser und dann auch noch so aus 7 Meter Höhe ist natürlich irgendwie auch so die, ich sag mal so die Urform der Überwindung, ne? Die man irgendwie ja, genau. So auch so jeder irgendwie kennt, vielleicht jetzt nicht vom Felsen oder aber auf jeden Fall dann irgendwie aus dem Schwimmbad, ne? Wenn man da irgendwie so steht und denkt,
Nur, dass halt unten nicht ein großes Becken ist eigentlich, sondern eher so ein kleines Loch, in das man reinspringen muss. Also das ist nochmal ein bisschen mehr Überwindung. Aber ja,
aber
umso besser das Gefühl, wenn man es dann geschafft oder gemacht hat.
Aber bist du da dran geblieben, Ralf? Warst du dann öfter? Hast du öfter Canyoning-Touren gemacht?
Ich hätte mal echt wieder tierisch Lust, aber ich habe es dann nicht mehr gemacht. Nee, muss jetzt auf jeden Fall mal wieder machen irgendwann demnächst. Ja. Das macht man eher so, ja. Jetzt habe ich irgendwie auch mal das Stand-Up-Paddleboard entdeckt. Mit dem ein bisschen öfters mal rumgefahren, aber das ist natürlich kein Vergleich zu so einem Adrenalinsport oder so. Ja. Mm. Aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal wieder machen, mache ich auch bestimmt nochmal.
Ich bin gerade noch bei der Frage hängen geblieben, was Alex gerade sagte, genau, so ja, tatsächlich dieser Zauber von dem ersten Mal von so einer Tour, ja, wie man das festhalten kann oder nochmal erleben, außer anderen Leuten dabei zuzugucken. Klar kann man was ganz, ganz Neues ausprobieren, aber
Ich finde, das Charmante ist ja, also zumindest war das für mich so, dass man so ungeplant, also so spontan und einfach ins Blaue rein losgegangen ist. Und vielleicht muss man sich da wieder ein bisschen mehr dran erinnern und es in die Richtung machen. Also ich plane inzwischen meine Reisen oder wenn ich eben Radfahren gehe, Touren mache, plane ich natürlich vor. Und eigentlich war das Tolle dieser Überraschungseffekt. Also es konnte was ganz Tolles passieren, aber man konnte natürlich auch wirklich mal eben ins Klo greifen.
Ja, aber wo du das genau das jetzt gerade sagst, würdest du es wirklich machen, nochmal so ungeplant losfahren, wenn man sich halt auch so dran gewöhnt hat zu planen und alle möglichen Eventualitäten einzukalkulieren?
Ja, ich glaube, müsste ich mich disziplinieren quasi. Also ich müsste mir das wirklich vornehmen, weil die Versuchung ist natürlich dann trotzdem groß, wenn man auch nur begrenzt Urlaub hat zum Beispiel, dass man einfach die Zeit nutzen will, aber ich glaube schon, dass man da bewusst mal drüber nachdenken kann, dass man es anders angeht.
Mhm. Ich fand, das war jetzt irgendwie eine ganz gute Möglichkeit, jetzt da unter Corona, weil das ja alles irgendwie so verschoben hat und irgendwie so ins Ungewisse, alles ungewiss war. Dann kann ich mich schon an so ein paar Sachen erinnern, die einfach spontan waren, weil ich dachte, jetzt ist aber alles egal, jetzt ziehst du einfach mal los oder so.
Was genau hast du gemacht? Bist einfach mit Zelt losgezogen, oder?
Ja, genau. Irgendwie mal Ostern habe ich irgendwie einen totalen Rappel bekommen, weil ich dachte, boah, jetzt sitzt ihr schon seit Monaten irgendwie da in den vier Wänden und so. Und dann habe ich mir einen Rucksack genommen und bin einfach mal losgewandert, wie das viele getan haben in der Zeit. Einfach mal, ja, eben wie Elke sagt, irgendwo ins Blaue rein, beziehungsweise ich hatte dann das Glück oder wie man das auch nennen will, dass irgendwie da in der Gegend, wo meine Eltern wohnen, direkt der Eifelsteig losgeht. Und da bin ich da so die ersten 3-4 Etappen vom Eifelsteig einfach mal gegangen. Kann man ja machen, und habe irgendwie im Wald gepennt. Und ja, das ist jetzt für mich nichts. Das war jetzt für mich nicht irgendwie so ein Riesenerlebnis, wo ich gedacht habe, huhuhu, noch nie im Wald gepennt, wobei ich das so in der Form auch noch nicht gemacht hatte. Aber es ist eben schon irgendwie, man kommt irgendwie aus dem Alltag raus, und es ist insofern was für mich dann schon irgendwie was Neues, weil ich sonst immer so irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs bin und jetzt einfach mal vor der Haustür gestartet bin.
Ja, genau, so ging es ja auch jetzt. Ich bin ja auch dann, habe ich im letzten Podcast, wo ich auch mal dabei war, auch schon angekündigt gehabt, bin tatsächlich auch mit dem Fahrrad jetzt nach Berlin gefahren, mit dem E-Bike. Und das war dann auch so um die Lockdown-Zeit rum sogar. War alles ein bisschen unter erschwerten Bedingungen, aber es war im Endeffekt super, dass man mal dann eine Woche draußen war und einfach irgendwie auch mal die schönsten Ecken Deutschlands mal noch so gesehen hat, oder beziehungsweise gesehen hat, wie schön eigentlich unser Land auch ist. Das ist echt toll. Ich bin dann durch Sachsen-Anhalt, durch Sachsen-Anhalt und durch Thüringen und dann Brandenburg, quasi am See geschlafen mit dem Zelt. Den See quasi für mich allein gehabt. Das waren schon so Momente, wo du denkst, richtig cool. Gut, dass du es doch noch gemacht hast irgendwie. Ja. Und nicht daheim irgendwie.
Kommt man ja auch oft nicht hin, irgendwie so in so Gegenden, genau. Ne? Wo man dauernd an der Autobahn, so Autobahnausfahrten, wo man tausendmal dran vorbeigefahren ist, irgendwie so, was geht eigentlich in Lederhose und so.
Genau. Mhm.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe Corona nicht richtig genutzt, wenn ihr so erzählt. Ich finde sowas total charmant. Und aber abgesehen von so einer Nachtwanderung, die wir mal gemacht haben, mein Freund und ich.
Wenn du das nicht richtig nutzt, Katharina, können wir das beim nächsten Mal nicht mehr machen, das mit dem Corona, ne?
Ja, richtig. Mist. Elke, hast du was Besonderes unternommen in der Corona-Zeit? Oder hast du das irgendwie in Sachen Mikroabenteuer?
Also als Abenteuer, glaube ich, kann man das dann wirklich nicht bezeichnen. Aber was ich wirklich viel gemacht habe, war mit dem Rad Kreise um Stuttgart rumzuziehen. Also ich bin wahnsinnig viel unterwegs gewesen, habe aber immer so Tagestouren gemacht. Und da fand ich das schon auch nett. Einfach losfahren, gar nicht richtig wissen, wohin, und gucken, was so, wo es einen hin verschlägt, was passiert. Das fand ich sehr schön, aber es war jetzt weniger abenteuerlich. Es war so, wie Ralf vorhin gesagt hat, irgendwie so das Schöne hier in der Umgebung entdecken. Und das hat schon echt Spaß gemacht. Und das fand ich echt eine Bereicherung nochmal, so ein bisschen mehr vor der Haustür zu gucken, was es alles so gibt.
Ja, kann ich nur zustimmen, fand ich auch. Also hier um Stuttgart und Leonberg rum sehr viel entdeckt, was ich vorher gar nicht kannte, irgendwie so nur vom Ortsnamen oder so. Und wenn man mal dort ist und vor Ort sieht, ist einfach schon cool.
Ja. Ich meine, was mir gerade so einfällt, so in puncto mein erstes Mal, oder wir haben uns ja eben irgendwie gefragt, was man so, wie man das vielleicht denn wiederholen kann oder so, dieses Erlebnis irgendwie, was zum ersten Mal zu machen. Da sind wir oder ich ja auch irgendwie natürlich schon irgendwie in so einer privilegierten Situation, dass man so als Journalist oder Reporter dann auch irgendwie ja eben viele Sachen irgendwie auch zum ersten Mal machen kann, einfach um das auszuprobieren und darüber zu berichten. Und das sind ja schon so ein paar Dinge. Also ich glaube, wenn man noch nie einen Iglu gebaut hat, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was man machen sollte. Da braucht man so ein bisschen Schneeverhältnisse zu, und vielleicht macht man es auch mit Anleitung, damit man da irgendwie so ein richtiges Ding irgendwie reinkriegt. Da erinnere ich mich, das war ein super irgendwie erstes Mal Geschichte, oder das erste Mal irgendwie eine Blockhütte gebaut. Das waren immer nur so 1-2 Tagesaktionen. Aber das ist natürlich auch Dinge, die die in Erinnerung bleiben und wo man eben auch irgendwie zuerst mal komplett irgendwie ja wieder Ochs vorm Berg steht und überlegt so, wow, was mache ich denn jetzt?
Gerade bei einer Blockhütte stelle ich mir das so vor, also das machst du ja nicht mal eben so, da brauchst du ja jede Menge Holz, eine Kettensäge,
Ja, klar, also das war dann auch ein Kurs. Also wir sind jetzt nicht in den Wald gegangen und haben gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Blockhütte. Und wir hatten auch keine Kettensäge, das war irgendwie so unter erschwerten Bedingungen, halt so wie man das vor 100 Jahren gemacht hat, mit so einer Drumsäge und Äxten nur. Ne? Und das war, und das waren auch so 15 Leute. Das hat aber gut funktioniert, also was heißt gut funktioniert, das hat so 2-3 Tage gedauert. Und wir haben so ein Blockwerk halt so bis auf Schulterhöhe irgendwie hinbekommen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie da noch ein Dach drauf gebaut oder so. Das war in der Fichtenschonung, die eh irgendwie so ein bisschen Licht vertragen konnte, die der Förster dann ausgesucht hatte. Und da mussten eh so ein paar Bäume raus. Deswegen war das jetzt eine relativ kontrollierte Geschichte. Also es war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wildes Blockhütten bauen. Da würde ich von abraten.
Ich würde dir auch zustimmen, dass so diese Sachen zum ersten Mal machen, klar, das bleibt so besonders in Erinnerung. Also ich war zum Beispiel ich habe mal Reittrekking auf Island gemacht, hatte jetzt nichts mit dem Heft zu tun und das war toll, aber das war jetzt nicht irgendwas, wo ich dann dran geblieben wäre, während wir ja alle noch irgendwie ja wandern oder Radfahren oder paddeln oder so. Das ist dann einfach mal was anderes ausprobieren und weiß nicht, es für gut befinden oder auch nicht. Aber selbst das, was man da gut findet, das wird dann ja nicht unbedingt
das stimmt.
Zum Hobby. Deswegen, wann wie will ich denn die Frage stellen? Also wann war euch klar, toll, das werde ich wieder machen und wieder und irgendwann merkt man, das wird so zur Urlaubsform. Also sagen wir Wandern mit Zelt oder Radwandern. Weil, also ich weiß, beim ersten Mal dachte ich, ach, das war toll, das mache ich wieder, aber da wusste ich nicht, dass noch ich weiß gar nicht, wie viele Zeltwanderurlaube das jetzt waren, aber viele auf jeden Fall inzwischen.
Also ich würde sagen, ein einschneidendes Erlebnis war auf jeden Fall einmal auf einem Berg zu sein und übernachten dort und dann oben auf dem Berg zu stehen. Einfach diese Ruhe, diese Stille, die man da hat teilweise, das ist einfach unbeschreiblich schön. Und wenn man solche Erlebnisse hat, dann will man das einfach nochmal machen. Dann will man immer wieder auf den Berg. Mhm. Ist einfach so.
Also ich kann auch nicht sagen, dass das so ein Erlebnis war, wo ich dann, oder dass es irgendwann kam, dass ich gesagt habe, so, ich bin jetzt, ich meine, es ist auch ein blödes Wort, Trecker oder irgendwie, ich bin jetzt Weitwanderer oder Bergsteiger oder irgendwie. Das war vielleicht so beim Klettern so und beim Paddeln auch. Da ist man irgendwann, oder mir ging es auf jeden Fall so, dass ich irgendwann, ja, gesagt, schon von mir dann schon irgendwie so als Kletterer oder als Paddler gesprochen habe. Beim Trekking ist es ja so, dass man das jetzt nicht irgendwie so auf wöchentlicher Basis macht. Und das dann, aber ich habe immer mal wieder oder ja immer noch irgendwie so ein, da kriege ich irgendwie einen Rappel und dann merke ich, jetzt musste irgendwann mal wieder was machen und dann geht mir das auch wochenlang nicht aus dem Kopf und so lange, bis ich dann mal wieder ein paar Tage unterwegs bin.
Weißt du, wann du das erste Mal so einen Rappel hattest? Oder ist das?
Ja, das kann ich mich ziemlich genau daran erinnern. Das war dann, da bin ich dann, jetzt habe ich dann alle meine Korsika-Touren breitgetreten hier langsam. Das war dann das vierte Mal. Das war dann irgendwie so, da war ich schon irgendwie im Berufsleben und mit Kindern und so. Und da war mir irgendwann alles zu viel und das gedacht, boah, jetzt musst du unbedingt hier mal 2 Wochen raus. Und da bin ich dann alleine über Korsika gelaufen. Aber auch so in dem, weil ich halt ja schon 3-mal da war, habe ich gedacht, okay, da kennst du schon alles und habe das dann nochmal gemacht. Also ich war da auch relativ langweilig, was so meine Ziele anging, zuerst mal.
Elke, bei dir?
Ich bin gerade am Überlegen, also ich habe eigentlich immer so dieses Bedürfnis gehabt, regelmäßig an der Natur zu sein. Und nach diesem Erlebnis, was ich jetzt vorhin erzählt habe, war das dann schon so, dass ich das tatsächlich dann so weitermachen wollte. Aber halt immer so, ich sag mal, eher ein bisschen low level. Also dass es halt immer, dass immer klar war, mit dem Rad höchstens oder eben zu Fuß So dieses einfach raus in der Natur, irgendwie so ein bisschen mehr in der Einsamkeit sein. Also insofern war das schon das Erweckungserlebnis damals, aber so dieses Grundbedürfnis, das hat sich dann halt so durchgezogen über die ganzen Jahre. Und dann blieb es so bei diesen beiden Hauptaktivitäten, das mit dem Rad oder eben wandernd zu machen.
Ich glaube auch, dass der Unterschied oder von dem, was eben hatten, Katharina, du meintest ja, dass die, dass da schon ein Unterschied ist, wenn man irgendwie so, ja, einfach mal so Sachen macht wie Reiten oder keine Ahnung, jetzt Iglu bauen oder so, so geführte Sachen, dass das ein Unterschied ist zu Dingen, die man selber sich erarbeitet hat, wie jetzt eben irgendwie so seine erste Radtour oder die erste Trekkingtour. Ich glaube schon, dass das irgendwie so eine Art, wie nennt man das, irgendwie so Selbstwirksamkeitserlebnisse sind, die man da hat und die einem eben auch irgendwie so ein Vertrauen in sich selber geben. Ne? Und das ist, glaube ich, einfach ein gutes Gefühl zu wissen, hey, ich komme jetzt mit dem Fahrrad von hier nach Rom oder wenn ich will oder... ich kann einfach loslatschen in den Wald und da übernachten und da eine gute Zeit haben, ohne, keine Ahnung, Mittagessen.
Ja, auch so dieses Unabhängige, also einfach auf sich gestellt zu sein und es dann hinzukriegen.
Ich wollte auch gerade sagen, ja, so da die Selbstgenügsamkeit, das ist echt ein gutes Stichwort, auch zu wissen, genau, ich habe jetzt hier meinen Rucksack und mein Zelt und mein Proviant und damit kann ich mich hinsetzen und mache meinen Kocher an und ich brauche eigentlich gar nichts weiter, außer vielleicht ein schönes Plätzchen und eventuell noch Wasser, wenn ich nicht genug Wasser im Gepäck habe, je nachdem, wo ich bin. Aber nee, das stimmt. Da braucht man keine Anleitung, keinen, der irgendwas vormacht. Ist auch noch schön im Idealfall körperlich so ein bisschen erschöpft.
Genau.
Ja. Ja, und jetzt ist hier in der Runde niemand jünger als 40 und wir gehen immer noch alle gerne raus. Und
genau.
Habt ihr Pläne noch jetzt kurzfristig? Also wir haben ja schon Herbst.
Ich dachte, du hättest jetzt nach Rückenproblemen gefragt, aber...
Plant ihr schon Seniorenreisen? Habt ihr da schon? Genau, oder irgendwelche Tricks, wie man den Rücken in fit hält? Nee, an sowas dachte ich jetzt überhaupt nicht.
Pläne? Ich habe demnächst, ich will mal wieder irgendwie 2 Wochen weg, so richtig 2 Wochen trekken. Also Korsika wird es nicht, glaube ich. Aber
warst du aber länger nicht, oder?
Ich weiß ja eigentlich länger nicht. Und und es ist ja auch diese eine Etappe umgelegt worden. Das müsste man eigentlich schon mal. Aber ja, wahrscheinlich wird es eher so eine, weil das habe ich jetzt auch noch nur auf dem Kungsleden mal ein paar Tage gemacht. Ich will mal immer mal so eine Lappland-Tour machen. Keine Ahnung, so Patjelanta-Läden oder wie die alle heißen. Da bin ich jetzt noch nicht fix, was das genaue Ziel angeht. Aber ich glaube, nächstes Jahr mag ich mal nach Lappland.
So eine richtig längere Tour dann.
Ja.
Ja. Ganz weit oben. Und Ralf und Elke?
Also bei mir steht jetzt im Herbst nicht mehr viel an. Aber wir wollten vielleicht noch mal ein Wochenende, ein verlängertes oder ein langes Wochenende in Alpstein, in der Schweiz, Appenzeller Land, mal da noch eine Tour machen. Und nächstes Jahr gehe ich, einmal im Jahr bin ich mit meinen 3 Wanderkumpels sozusagen immer auf Bergtour in den Alpen oder auch im Schwarzwald oder hier in der Nähe. Und nächstes Jahr stehen die Lechtaler Alpen oder der Lechtaler Höhenweg auf dem Plan. Also nicht ganz, aber zumindest mal ein paar Etappen mit Hüttenübernachtung. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ist aber leider erst im Juli 22.
Okay. Ja, Vorfreude ist die schönste Freude, sagt man ja immer mal wieder gerne.
Also, mir wird schon was einfallen vorher von denen.
Ja.
Genau, und ich wollte noch kurz erzählen, was ich vorhabe. Ich habe ein Wander- und ein Radprojekt. Wandern will ich in Pyrenäen nächstes Jahr mit einer Freundin, haben wir schon geplant. Und ich würde wahnsinnig gern, ich hoffe, das klappt nächsten Sommer, mal die Radtour von Berlin nach Kopenhagen machen. Da habe ich riesige Lust zu.
Das klingt auch gut.
Mhm.
Das ist dann an der Küste entlang, oder sorry, ich bin da...
Also du fährst von Berlin an die Küste, frag mich jetzt nicht genau, ich glaube bei Rostock irgendwo, dann kannst du übersetzen und dann fährst du an der dänischen Küste weiter. Und das klingt so toll, das will ich unbedingt mal machen.
Ja, cool, überall schöne Aussichten. Ich selber keuch gerade ständig, wenn ich auch nur hier im Schönbuch, also oder wo auch immer, also irgendwelche leichten Ansteigungen raufgehe mit Stöcken. Deswegen, genau, ist jetzt hier nicht voll die Plattform dafür, aber genau, mit Nachwuchs, der dann irgendwann kommt, plane ich gerade nicht so große Dinge. Stelle aber, also ich finde es ganz schön erschreckend, wie man außer Atem kommt dann jetzt. Aber gut, das ist ein völlig anderes Thema.
Das du erlebst jetzt andere Abenteuer.
Gegenstand künftiger Podcasts, dann ja. Wandern mit Kind und Säuglingen und...
Oh Gott. Ja, nee, mal schauen. Aber genau. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ich wollte ja auch total geschickt jetzt hier so eine Brücke schlagen, weil am Anfang wie alles begann und dann zu den Plänen, die wir jetzt haben. Deswegen, vielen Dank für eure Beiträge und eure Zeit. Den Hörern, ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen, ein bisschen Inspiration oder ein bisschen Unterhaltung, wie auch immer. Und dann, würde ich sagen, tschüss zusammen. Also tschüss nach drinnen Richtung Redaktion, tschüss nach draußen.
Tschüss, tschüss.
Ja, genau, ihr könnt jetzt alle tschüss sagen, bevor die Abmoderation folgt.
Ja, tschüss auch.
Tschüss alle.
Genau, und ansonsten, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr möglichst keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier. Oder auch unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald, ciao!
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.